Die Welt, in der wir leben, entwickelt sich rasant schnell weiter. Unternehmen haben immer größere Schwierigkeiten, darauf zu antworten. Man kann über Innovation nicht gleich urteilen wie über ein Wasserkraftwerk. Es gibt diesen Ausdruck der gelernten Sorglosigkeit. Dann ist es irgendwann, beginnt dann diese Reise des Zu-Tode-Schrumpfens. Wir haben in weniger als 6 Monaten von Idee bis in den Markt geschafft mit einem physischen Produkt, inklusive Rezeptorenentwicklung, inklusive Product-Zeug. Es kann nur gemeinsam funktionieren und nur mit gegenseitiger Wertschätzung. Wenn es, solange es ein Nice-to-Have ist, passiert es nicht.
123C Podcast mit Harald Grabner.
Stell dir vor, dein Unternehmen läuft wirklich gut. Seit 40 Jahren, 3 Generationen, volle Auftragsbücher, der Name ist eine wahre große Marke. Und genau das ist das Problem. Denn nichts macht so blind wie Erfolg. Mein heutiger Gast hat 2 Leben gelebt. Im einen stand er in der Küche, hat Burger gebraten in einem der ersten Burgerlokale in Wien. Und im anderen hilft er heute Familienunternehmern, ein 2. Standbein aufzubauen, bevor das 1. zu wackeln beginnt. Sein Satz, den sich jede Chefin oder jeder Chef über den Schreibtisch am besten hinhängen sollte, ist: Erfolg im Bestehenden ist kein Garant für Erfolg in neuen Themen. Wie ich auf meinen Gast heute gekommen bin, das Ganze fing natürlich an bei einem Stehtisch, bei einem Event, mit einem Glas Wein in der Hand, aber der Reihe nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 123C Podcast, dem Podcast über Digitalisierung, Innovation und echte UnternehmerInnen-Insights aus dem deutschsprachigen Mittelstand. Und weil sich vielleicht jemand fragt, wie man so zu einem Gast kommt, eine kleine Geschichte vorweg. Ich war vor kurzem bei einem Business-Event bei der Deutschen Handelskammer in Österreich, das übliche Netzwerken eben. Und dann komme ich mit einem gewissen Max Speed ins Gespräch, einem der Partner von The Venturi. Eigentlich wollte ich nur höflich plaudern, aber was Max da über Familienunternehmen, über neue Standbeine und dieses Erfolg macht blind erzählt hat, hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Und eine halbe Stunde später habe ich mir gedacht, das ist zwar nett, das Smalltalk hier, aber irgendwie gehört das doch in meinem Podcast. Also habe ich gefragt, wer ist denn bei euch, bei The Venturi, der Mensch, wenn es wirklich um Familienunternehmen und Innovation geht? Und die Antwort kam ganz ohne zu zögern: der Valentin. Und genau deshalb gibt es heute diese Podcast-Folge. Ich begrüße Valentin Aschermann, Partner von The Venturi. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Super. Legen wir los. Valentin, das Strategische heben wir uns ein bisschen für später auf. Ich kriege nämlich zuerst deine Vita nicht wirklich aus dem Kopf. Du bist Koch, Startup-Gründer, Burgerwirt, jetzt Innovationspartner. Irgendwie keine gerade Linie, das ist wie so ein Zickzack. Welche dieser Situationen steckt denn heute noch am tiefsten in dir drin?
Also ich denke, dass was mich heute sicherlich in meiner Arbeit am stärksten prägt, ist das Unternehmertum. Ich bin ein Unternehmer und ich setze meine unternehmerischen Fähigkeiten heute sehr stark für unsere Kundinnen ein. Also ich fühle mich da auch viel stärker als Unternehmer als Berater, obwohl das sicherlich auch zu meinem Beruf dazugehört. Und ja, ich denke, dass ich auch heute noch diesen Zickzack-Kurs irgendwie in meinem Leben vereint habe. Ich bin nach wie vor ganz leidenschaftlicher Koch. Also ich, wie du es ja gesagt hast, ich bin ausgebildet als Koch, habe es dann auch eine gute Zeit lang in der Berufspraxis mir angeschaut, habe dann aber auch gemerkt, das ist nichts, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte oder zumindest nicht in einem Angestelltenverhältnis. Und das hat mich dann eigentlich erst in diese anderen Welten gelenkt.
Ja, du hast ja 8 Jahre neben dem Beratungsjob die Gastro gemacht.
Genau.
Ja. Wann war so der richtige Zeitpunkt, loszulassen?
Ich denke, das ist eigentlich am Ende meines Studiums habe ich mich, ich habe BWL auf der WU studiert. Ich habe mich dort auf Entrepreneurship und Innovation spezialisiert und das hat mich dann eigentlich so richtig entführt in diese Welt der Innovation. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt auslassen und eigentlich sind die Themen, die mich richtig anziehen, eher in diesem Startup-Ökosystem, in dieser schillernden Welt zu Hause und ich habe mich jeden Tag damit beschäftigt, was könnte ich denn für ein Startup gründen und war dann weniger in der Gastro und mit meinem Kopf und dann irgendwann auch mit meinem Herz ein Stück weit. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nein, das ist das, was ich machen möchte und habe dann eine Idee gefunden und dann ging es los.
Gibt es da irgendwas, was du sozusagen von der Küche mitnehmen kannst in Richtung auch Startup-Begleitung und Innovation? Was hast du da speziell für dich mitnehmen können?
Ich denke, dass dass es mich total geprägt hat in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, das eine, was mich sehr geprägt hat, ist, ich habe die Ausbildung mit 14 Jahren begonnen. Mit 14 Jahren waren meine ganzen anderen Freunde irgendwo, haben das Leben genossen, haben wenig gemacht und wir haben das erste Mal halt eine Ferialpraxis gehabt, 3 Monate in einer 60-Grad-Küche. Und ich glaube, ich hab sehr schnell gemerkt, was es bedeutet zu arbeiten, was es dazu braucht. Ich habe gemerkt, was harte Arbeit ist. Und ich denke mir, dass ich davon heute viel mitnehmen kann. Und ich glaube, was anderes, was mich noch geprägt hat, ich habe immer beides gemacht. Ich war im Service manchmal, ich war manchmal in der Küche. Und ich glaube, dass man in so einer, also in der Gastronomie wie nirgendwo sonst Bedürfnisorientierung kennenlernt. Also wenn man sich irgendwie auf das Gegenüber einlässt und mit Menschen zu tun hat, mit Menschen umgeht. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch sehr stark geprägt hat.
Ja, wir haben ja gemeinsame Vergangenheit. Ich habe es ja schon in einem Podcast einmal kurz angesprochen. Ich bin ja auch gelernter Koch, sogar Kellner. Also wenn alles schief geht, gehe ich wieder kellnern. Also das ist kein Problem. Also, und da lernt man schon sehr gut, was ich halt mitgenommen habe in meiner Zeit, war, man lernt sehr viel von Menschenkenntnis, ne? Weil wenn du halt zu einem Unternehmer hingehst, dann muss man ihn sehr schnell einschätzen können, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Menschenkenntnis ist, glaube ich, schon ein Riesenthema, oder?
Absolut, ja, absolut. Ich glaube, vor allem wenn du in Situationen bist, wo du mit unterschiedlichsten Stakeholdern aus einer Organisation zu tun hast, ist es wichtig, einfach Spannungen und Beziehungen schnell zu verstehen. Und ich denke, das ist schon etwas, was unseren Alltag natürlich auch prägt. Ja, und ich denke da so drüber nach wie du.
Ja.
Ich glaube, es ist gut, auch einen Brotberuf zu haben.
Schon.
Auf den man immer so als Fallback zurückgreifen kann. Da kann man auch im beruflichen Alltag ein bisschen mehr Risiko gehen.
Genau,
man
hat weniger Angst, ja. Das ist der große Vorteil, ja. Genau. Jetzt wird es etwas ein bisschen persönlich zwischen uns zweien. Ihr feiert heuer 10 Jahre The Venturi. Wir bei 123C Digital Consulting und Consulting feiern 20-jähriges Jubiläum. Hätten eigentlich eine gemeinsame Party machen sollen, aber hat nicht funktioniert. Warum? Weil ihr nämlich ja letzte Woche eine 10-Jahresfeier hattet. Wie war es denn da? Habt ihr brav gefeiert?
Ja, ich würde sagen, ausgiebig gefeiert. Wir haben ein langjähriger und sehr wichtiger Kunde von uns ist die Otterkringer Getränke AG. Da gehört nicht nur die Otterkringer Brauerei dazu, sondern auch Vöslauer und Del Fabro Kollerig. Und wir haben in der Brauerei feiern dürfen. Es war echt ein ganz großartiger Tag. Wir haben den Vormittag oder den ersten Teil eigentlich ab von Mittag bis abends haben wir mit einer Konferenz verbracht, wo wir bestehende Kundinnen, potenzielle Neukundinnen eingeladen haben, wo wir denen einen Raum gegeben haben, sich auszutauschen und ein bisschen unser Tun präsentiert haben, erlebbar gemacht haben. Es war sehr interaktiv, das war großartig. Wir hatten einen tollen Keynote-Speaker eingeladen aus Deutschland, den Max Lude, der ein Feuerwerk abgezündet hat. Und es war sehr inspirierend. Und ich denke, es war ein sehr gelungener erster Teil. Und der zweite Teil war dann richtig spannend und entspannend dann auch irgendwann, als wir dann ehemalige Mitarbeiterinnen, Wegbegleiterinnen, Partnerinnen, Kundinnen natürlich uns einfach Netzwerkpunkte eingeladen haben und es war ein schönes Fest, das rauschend war. Irgendwann haben sie uns rausgeworfen. Aber
gehört dazu.
Es war toll.
Super, sehr cool.
Es war toll.
Wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit, neben dem Kochen. Wir beide sitzen ja nicht in einem Konzern, sondern wir arbeiten ja mit demselben Menschenschlag, und zwar mit eigentümergeführten Familienunternehmen, mit dem Mittelstand, dem Rückgrat im Endeffekt der deutschen und österreichischen Wirtschaft. Und wir beide haben auch irgendwann gemerkt, Bauchgefühl reicht nicht, es braucht ein Modell, ja, aber dazu kommen wir noch später. Aber bevor sozusagen du in die jetzige Beratung bei der Venture gekommen bist, warst du ja sehr lange ja neben dem Studium in der Startup-Szene unterwegs. Du hast ja auch ein Startup gegründet,
ja.
Und später auch viele Startups gecoacht, sozusagen als Begleiter. Wie siehst du denn den Unterschied zwischen diesen ganzen Startups und dem Familienunternehmen, wenn du da in die Beratung reingehst?
Der große Unterschied ist, dass ein Familienunternehmen, das du vorher skizziert hast, das es seit 3 Generationen gibt, das hat was. Das hat was, worauf es aufbauen kann. Das hat es gefunden in der Vergangenheit. Das ist schon durch diese Pioniersphase durchgelaufen. Hatte eine Idee, hat geschaut, ob es da irgendwie einen Fit gibt am Markt, hat ein Problem verstanden und identifiziert und offensichtlich eine Lösung gefunden dafür, die so gut ist, dass es nachhaltig zu Erfolg geführt hat. Das heißt, der Ansatzpunkt ist ein sehr anderer. Das heißt, dort bei Mittelständlern schauen wir uns häufiger an, wie geht es denen heute? Wie sind die Produkte, die sie da entwickelt haben? Sind die heute noch tragfähig? Sorgen die für Zukunftssicherheit? Und schauen uns dann eher an, welche explorativen Fähigkeiten sind dort vorhanden und wie viel machen sie schon in der Exploration, also im Entdecken von Neuem und nicht nur im Sichern des Bestands. Und bei den Startups ist es diametral anders. Die sind Strotzen von Unternehmergeist und Unternehmerinnengeist und haben es noch nicht auf die Straße gebracht. Und es sind zwei sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Ich glaube, beide Welten können voneinander lernen und das war oftmals unsere Rolle auch, dass wir da nicht nur Brückenbauer sind, sondern dass wir die Fähigkeiten, die wir im Startup-Bereich gelernt haben, und das gesagt, wir haben sehr viele. Also wir sind heute noch sehr intensiv im Coaching von Startups tätig, haben in den letzten 10 Jahren weit über 500 Startups gecoacht und immer wieder auf diesem Weg von 0 bis 1, von Idee zu Product Market Fit begleitet. Und da können wir sehr viel von dieser explorativen Fähigkeit, von unseren unternehmerischen Fähigkeiten beim Mittelstand einsetzen. Auf der anderen Seite lernen wir natürlich dort auch, was Exzellenz bedeutet, was Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit bedeutet, wo wir dann Brücken schlagen können.
Wann habt ihr dann gemerkt, sozusagen, diese ganze Startup-Szenerie ist jetzt mittelfristig vorbei, vielleicht wird es ein bisschen langweiliger, und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, eine eigene Agentur zu gründen, The Venturi? Wie ist das passiert?
Also die Geschichte zu dieser Transformation von unserem eigenen Startup zu The Venturi, aber so, dass wir als Startup-Founder haben wir zusammengefunden bei dem Startup Simple Wish. Das war eine Plattform zum Organisieren von Gruppengeschenken und wir haben uns davon sehr viel versprochen. Im Endeffekt haben wir es war lange Zeit zu gut, um es abzudrehen, und zu schlecht, um davon zu leben, und haben auf dieser Reise, auf unserer eigenen Reise, aber wahnsinnig viel gelernt. Haben gelernt, was es braucht, um ein Startup zu bauen. Und wir hatten vor allem ein Team, das die Fähigkeiten hatte, nicht nur zu bauen, sondern auch auf den Markt zu bringen und zu bewerben. Und wir haben uns dann gefragt, was machen wir mit unseren Fähigkeiten heute? Gleichzeitig haben wir bemerkt in unserer Gründergeschichte, dass uns jemand gefehlt hat, der mit uns diese vielen Firsts erlebt und verdaubar macht. Also als Startup-Gründerin machst du jeden Tag irgendwas zum ersten Mal. Und wir haben strategische Berater gehabt, die uns geholfen haben, so grobe Dinge zu skizzieren, aber niemanden, der mit uns diesen Weg gegangen ist. Und das habe ich mir immer sehr gewünscht, und das haben wir uns als Team gewünscht. Und dann haben wir gesagt, na gut, da ist ein Gap, den könnten wir füllen. Und das war dann die Idee zu sagen, aus unserer eigenen Tätigkeit als Startups, die Fähigkeiten dort, die wir aufgebaut haben, zu verwenden, um anderen Startups zu helfen. Und das war quasi der erste Teil der Reise mit The Venturi. Also wir haben eigentlich wirklich als Startup-Agentur, haben wir nie gesagt, aber als Startup-Hub, Beschleuniger irgendwie gestartet, als sowas wie interimistische Co-Founder, die mit reingehen ins Team und mit dir bauen.
Mhm. Weil du gesagt hast, ihr seht euch auch nicht als Agentur, ihr seht euch eher als Berater, eher so als Innovationsteam für Unternehmen, so wie das ich gelesen habe. Es ist ähnlich wie bei uns, bei der 1.3.C, wir sehen uns ja auch nicht als Berater, sondern eher als Transformationsteam für die Digitalisierung. Und zu den Startups möchte ich noch eines sagen. Ich habe immer gemerkt, ein Startup hatte nichts zu verlieren. Ne? So klassisch. Ne? Wenn ein Familienunternehmer hat irgendwie alles zu verlieren, wenn er auf die falschen Karten setzt. Deswegen ist vielleicht auch Innovation im Mittelstand viel schwerer als Innovation bei Startup, oder?
Ja, ich denke, also aus meiner Warte betrachtet, gibt es viel zu gewinnen als Familienunternehmen. Die haben heute Assets, auf die sie aufbauen können. Die haben Fähigkeiten, auf die sie zurückgreifen können. Und sie haben Erfahrungen im Markt gesammelt, die sie für die Zukunft beschleunigen können. Ich glaube, wenn man auf die richtigen Karten setzt und nicht... Ich habe heute ein interessantes Gespräch am Vormittag gehabt mit einem stahlproduzierenden Unternehmen. Und dem gesagt, naja, wir werden ja jetzt keine neuen Telefontarife anbieten, um irgendwie was Neues zu tun und explorieren. Was machen? Wie können wir dem näher kommen, was wir machen sollten? Und da beginnt die Reise natürlich bei diesen unglaublichen Assets, die heute da sind. Was kann das Unternehmen heute schon richtig gut und wie lassen sich daraus neue Chancen ableiten? Das heißt, wenn ich es 1:1 mit einem Startup vergleiche, würde ich sagen, es gibt eigentlich einen irrsinnigen Wettbewerbsvorteil, wenn man sich auf die Dinge, richtigen Dinge fokussiert und wenn man nicht alles sehr opportunistisch betrachtet und sich einfach Chancen, die an einen herangetragen werden, wenig systematisch einfach mal sagt, ja, das könnte man machen, das könnte man machen, sondern die Suche beginnt beim Selbst, welche Fähigkeiten haben wir und dann schaut man nach außen, welche Fähigkeiten ergeben sich im Marktumfeld. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein, um auf die letzte Frage zurückzukommen, ein Grund, warum wir auch diesen Wechsel, warum wir uns auch freuen, in dieser neuen Welt unterwegs zu sein, weil wir dort Chancen haben, wirklich einen Impact zu generieren und wirklich dann, wenn man mal was gefunden hat, dieses 0 bis 1 geht dann, aber das 1 bis 100 bis 1000 geht dann dementsprechend schneller.
Das klingt ja alles super. Aber es gibt ja diese Wohlstandsfalle, wie ich sie nenne. Familienunternehmer, die seit Generationen erfolgreich sind, haben ja ein Problem, das andere gern hätten. Es läuft. Es läuft und läuft. Und genau dieses läuft wird ja oft zum größten Innovationskiller. Ich kenne das ja auch bei der Digitalisierung. Solange kein Druck da ist, mache ich es nicht. Und dann gibt es oft den Generationswechsel, wo dann viele sagen, okay, ich will jetzt mit Digitalisierung oder mit Innovation nichts zu tun haben, weil soll mein Partner noch, das sollen die Kinder machen, die kommen dann eh bald sozusagen an die Macht. Und ist das bei dir auch so ähnlich, dass wirklich so Unternehmer, denen es eh gut geht, vielleicht den Need gar nicht sehen?
Ja, hundertprozentig ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es uns in Österreich generell oftmals noch ein bisschen zu gut geht, bevor wir wirklich dann ins wirklich echte Tun kommen. Wobei ich in den letzten Monaten schon zunehmend diese Unternehmerinnen in Gesprächen habe, die merken, okay, wir müssen was machen, wir müssen heute handeln, wir müssen heute was tun und das braucht's. Also dieses, es gibt diesen Ausdruck der gelernten Sorglosigkeit. Wenn es über 40 Jahre ist, noch ein junges Familienunternehmen, aber ein Unternehmen, mit dem ich jetzt neu zusammenarbeite, die gibt es seit 300 Jahren. Das ist natürlich, die gibt es schon immer und von dort wegzustarten, zu sagen, na, wir müssen uns völlig neu erfinden, ist natürlich, es ist schwierig. Da sind Strukturen etabliert worden über die letzten Jahre, sind Fähigkeiten aufgebaut worden bei den Mitarbeiterinnen, die dann vielleicht nicht die gleichen Fähigkeiten die man braucht, um wirklich Neues zu entdecken. Und und ich glaube, das ist, schafft natürlich ein irrsinniges Sicherheitsgefühl, wenn man auf so viel zurückblickt. Gleichzeitig ist es auf jeden Fall ein Hemmnis nach vorne. Und diese Bewusstmachung und das Bewusstsein zu gewinnen, irgendwo über die zur eigentlichen eigenen Sterblichkeit als Unternehmen, das braucht es ganz dringend, um genügend Energie freizusetzen, um am Neuen zu arbeiten. Mhm. Wenn es so langsam nice to have ist, passiert es nicht.
Mhm. Wir haben vorher den Satz gehört, Erfolg im Bestehenden ist kein Garant für Erfolg in neuen Themen. Das passt irgendwie dazu. Übersetzt das einmal für eine Chefin, die Montag früh in ihren 80-Mann-Betrieb steht. Was heißt das konkret für Sie? Wie kann sie das übersetzen? Das wäre wirklich spannend.
Ich denke mal, also prinzipiell ist, also wenn der Erfolg im Bestehenden unantastbar ist und das ist der erste Teil von dem, was wir uns halt anschauen, dann kann man das auch mal akzeptieren. Dann kann man sagen, okay, dann fokussiert euch weiterhin darauf. Also wenn das heutige so gut läuft, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass es irgendwie morgen vielleicht ein bisschen weniger gut laufen würde, dann kann man das ja auch so weitermachen. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. Die Welt, in der wir leben, entwickelt sich rasant schnell weiter. Unternehmen haben immer größere Schwierigkeiten, darauf zu antworten. Und wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, dann sieht man sehr oft irgendwie Anzeichen dafür, auch quantitativ, dass es eben nicht mehr so gut läuft. Und ich glaube, das ist dieser fiktiven Chefin auch bewusst. Und daraus ergibt sich ein Handlungsdrang, was zu machen. Das heißt, ich habe in den wenigsten Fällen dann das Gespräche, wo ich überzeugen muss dafür, dass das Wichtige ist. Ich glaube, es ist dann trotzdem noch immer ein Balanceakt mit den bestehenden Ressourcen einer Organisation so zu Hause zu halten und das so aufzusetzen, dass man es nachhaltig und systematisch gut machen kann. Und das ist nicht so für die Chefin, die schon 60 Stunden arbeitet, nochmal 20 und top bedeutet oder für alle anderen Mitarbeiterinnen 120%. Sondern dass es systematisch eingebettet ist und so aufgesetzt, dass man nachhaltig und gut damit umgehen kann.
Kritisch wird es ja im Endeffekt, wenn die Cash-Cow des Unternehmens ja zum Problem wird. Ne? Das ist ja auch etwas, was man oft vergisst. Ne? Das ist ja auch ein Riesenthema, dass man zwar sicherlich darüber hinaus auf neue Produkte, neue Ideen, Innovationen setzen kann, aber die Cash-Cow ist immer so die heilige Kuh, die keiner angeht, die im Endeffekt keiner ansprechen will. Das ist auch so ein Riesenthema, das im Endeffekt auf da ist. Was glaubst du denn, wo sitzt denn da die Blockade bei den Unternehmern? Warum kommen sie gar nicht auf die Idee, sich mit der Cash-Cow, mit den Innovationen zu beschäftigen?
Ich denke, der Erfolg aus dem Vergangenheit gestaltet eine gewisse Art von Sicherheit, und sich mit diesen ganz schwierigen Fragen auseinanderzusetzen erfordert viel Mut. Und ich glaube, man kann es einfach eine Zeit lang gut ignorieren und vor sich ein bisschen herschieben. Mhm. Und das anzugreifen und diesen Weg nach vorne zu machen, ist nicht leicht und kostet Energie, kostet Zeit, kostet natürlich auch Geld. Und ich glaube, das ist ein Grund. Und manchmal sieht man es auch einfach nicht. Also vor allem, wenn du in diesem System aufgewachsen bist, in diesem System lange zu Hause bist und dir vor allem deiner Fähigkeiten bewusst bist. Und das ist ja das Schöne. Also diese Unternehmen haben ja irrsinnige Fähigkeiten, und da ist der Gedanke da, na, mit all dem, was wir können, dann müssen wir doch erfolgreich sein. Und dann geht der Blick vielleicht ein bisschen zu stark ins Innere und macht nicht mehr auf. Also statt sich dann, aber haben unsere Kunden noch immer die gleichen Bedürfnisse? Welche neuen Technologien gibt es, die vielleicht irgendwie für Disruption sorgen könnten? Welche neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es? Wie schaut es geopolitisch aus? Also diese gelernte Sorglosigkeit sorgt auch für ein bisschen ein Blick auf das, was man heute eben besonders gut macht. Und dann ignoriert man diese vielleicht manchmal schwachen Signale noch, die zeigen könnten, naja, vielleicht ist die Zukunft morgen doch nicht mehr so. Und das ist aber auch unsere Aufgabe und unsere Daseinsberechtigung irgendwo, diese Klarheit auch herzustellen.
Aber kriegt ihr auch diesen Generationskonflikt mit in den Unternehmern? Gerade bei Familienunternehmern sind die meisten jetzt doch wahrscheinlich die Babyboomer, ne, die dann irgendwann jetzt einmal in Pension gehen. Die Jungen sind schon da oder sind meistens schon im Unternehmen drinnen, wollen was verändern. Gibt es da auch schon sozusagen auch bei Innovationsprozessen diesen Familienkrieg?
Ich habe es ganz unterschiedlich wahrgenommen. Ich habe ein paar Unternehmen kennengelernt. Wir arbeiten zum Beispiel mit EFA zusammen, dem Schlüsselhersteller. Bei EFA ist es ganz klar so, dass die nächste Generation auch irgendwie diese Aufgabe bekommen hat, sich um dieses Thema, das Entdecken des Neuen, zu kümmern. Aber extrem unterstützend, extrem wertschätzend, aber schon mit diesem klaren Bild, na, das könnte doch eine gute erste Aufgabe sein, sich damit zu beschäftigen, mit neuen Modellen, mit neuen Geschäftsmodellen. Auch wenn man noch nicht so, Erfahrung ist natürlich immer auch eine gewisse Blockade. Und dort ist es ganz klar, aber unterstützend. Und manchmal ist es auch diametral anders. Und wir haben ein anderes Unternehmen, das wir begleiten, aus Bad Erlach, einen ehemaligen Tischlereibetrieb, der heute einer der Weltmarktführer im Innenausbau von Yachten ist. Das muss man sich mal vorstellen. Aus Bad Erlach bauen die größten Yachten der Welt. Und dort ist es so, dass der Seniorchef sozusagen jetzt übergeben hat an seine Tochter und auch seinen Sohn, der eine wichtige Rolle spielt. Und der läuft als super proaktiver und wachsamer Geist noch immer durchs Haus und fordert Innovation ein. Also ich war schon in vielen Meetings, wo der dann reinkommt, kurz reinschaut, Hallo sagt, fragt, was wir da machen. Dann sagen wir arbeiten an Innovation. Also ja, das ist richtig gut und das ist so wichtig. Und der ist total unterstützt. Also manchmal Rolle ganz klar verteilt, sollen die Jungen übernehmen. Manchmal ist es aber der älteren Generation auch extrem wichtig, dass das passiert. Also sehr unterschiedlich. So richtig als Krieg zwischen den Generationen hab ich es noch nicht erlebt.
Also was ich mitgenommen habe bei den Familienunternehmen ist ja so, es entscheidet ja nicht der beste Businessplan, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher, ob am Esstisch noch miteinander gesprochen wird. Ne? Das ist so ein bisschen das Thema, was ich mitbekommen habe. Ich möchte aber doch noch ganz auf ein Thema sozusagen kommen. Ohne Schmerz kein Invest. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und Innovation wird so lange verschoben und verschoben. muss es wirklich, schon sehr schmerzen, damit ich da sozusagen über neue Produkte, neue Innovationen nachdenke? Oder?
Ja, leider ist es so. Also das ist schon meine, also ich merke schon, dass für uns auch, also wir steigen oftmals frühzeitig mit spannenden Unternehmen in Gespräche ein und dann hören wir 2-3 Jahre nichts und dann kommen sie nochmal zu uns und sagen, irgendwie, ja, jetzt ist es an der Zeit. Ich glaube, das ist schon etwas, was die Realität zeigt.
Gibt
ohne
es auch,
Schmerz.
Ja, aber gibt es schon gibt es so Signale, die du siehst in den Unternehmen, wann es wirklich kritisch wird?
Naja, ich denke mir, so wir haben ein Unternehmen, das wir jetzt gerade begleitet haben, hat zum Beispiel an der Oberfläche eigentlich noch ganz gut Umsatz gemacht, auch Umsatzwachstum. Wenn man ein bisschen genauer hingeschaut hat, ist das meistens über, oder ist das in dem Fall stark über das Thema Preissteigerungen gekommen, die Absatzmenge in den Kernprodukten selber runtergegangen. Das ist sicherlich ein Signal. Ja. Andere Signale sind neue Regulatorien, die veröffentlicht werden, die zu Gesetzen werden, an die man sich halten muss als Unternehmen. Das ist auch ein Signal. Das sind manchmal solche externen Impulse auch, die dann dazu führen, dass der richtige Zeitpunkt schnell oder weniger schnell kommt. Und das sind auch Signale, an denen wir uns natürlich auch in richten, wenn wir uns überlegen, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten wollen. Weil für uns ist es jedenfalls spannend, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, die heute ein gutes Geschäft haben, die aber merken, dass es Signale da sind. Irgendwann ist das ein Tipping Point, wo aus fehlender Innovationsfähigkeit fehlende Investitionsfähigkeit wird. Und diesen Punkt, den wollen wir halt vermeiden. Ja? Wir haben in der Vergangenheit mit einem großen Verlagshaus zusammengearbeitet, wo diese Erkenntnis sicherlich ein bisschen zu spät gekommen ist und wo dann die Bereitschaft, in das Neue zu investieren, einfach dann auch nicht mehr da war aus den Eigentümerinnen heraus. Und dann ist es irgendwann, beginnt dann diese Reise des Zu-Tode-Schrumpfens.
Aber merken eigentlich nicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen viel früher, dass etwas krankt und dass es eventuell ein neues Standbein braucht, bevor es überhaupt in die Chefetage kommt?
Ich denke mir, dass Mitarbeiterinnen, vor allem die, die direkten Kundenkontakt haben, das sehr oft sehen. Ich glaube, die Antworten, die man darauf finden kann, dass etwas nicht mehr funktioniert, sind halt sehr unterschiedlich. Man kann versuchen, quasi zu optimieren und das Bestehende halt irgendwie so weit zu verbessern, dass man irgendwie wieder einen Fit bekommt im Markt. Und ich meine, ich glaube, dass das sehr oft halt und dass es sehr oft Mitarbeiterinnen sind, die halt direkt im Verkauf tätig sind, die direkt Kundenkontakt haben, die da wirklich nah am Kunden einfach dran sind, dass sie das schon frühzeitig merken, dass die Antworten dann aber oftmals vielleicht nicht die richtigen sind. Und irgendwann schafft man es nicht mehr durch Optimieren, eine wirkliche Trendumkehr zu bekommen. Man schafft dann noch inkrementelle Verbesserungen, aber wir haben bei der 10-Jahres-Feier jetzt eine Case-Study vorgestellt, die einen bekannten Molkereibetrieb in Österreich analysiert hat. Und irgendwann, wenn du heute merkst, die Technologie ist da, um Milchlabor zu produzieren, ohne den negativen Folgen der Landwirtschaft, wenn du merkst, dass 20% aller Haushalte in Österreich und Deutschland heute überwiegend pflanzliche Milch konsumieren, dann reicht es nicht mehr, wenn du eine länger frische Milch machst, die 3 Tage länger haltbar ist.
Mhm. Aber wann rufen dich die Unternehmer dann an? Also in welcher Phase?
Ja, meistens, also ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen direkt anrufen, also jetzt nach dem Podcast hoffentlich, dass die wirklich anrufen. Oftmals ist es an uns gelegen heute, diesen Erstkontakt zu initiieren, die andere Chance, und dazu machen wir Veranstaltungen. Wir versuchen immer, die vor allem mit unseren bestehenden Kundinnen zusammenzubringen, weil man von denen viel lernen kann, weil die oftmals dann vielleicht schon diese 1, 2, 3 Monate voraus sind oder Jahre. Und die dann aber trotzdem im gleichen Boot sitzen. Und und wir sind auch stolz darauf, dass unsere Kundinnen einfach sehr gut von uns erzählen. Und das heißt, wir versuchen Formate zu schaffen, wo wir die zusammenbringen. Und wir versuchen natürlich auch direkten Outreach zu machen über unsere Netzwerkpartnerinnen oder einfach auch wirklich manchmal direkt. Und ein bisschen auch für diesen externen Impuls zu sorgen, aufmerksam zu machen, ohne Angst zu machen. Also es ist jetzt auch nicht unser Auftrag zu sagen, naja, morgen geht es euch gar nicht mehr gut. Ich glaube, es braucht, also das ist ein Prozess der Selbsterkenntnis, und das können wir nicht reintragen.
In unserer Beratung im Bereich digitale Transformation sehen wir sehr oft, dass Digitalisierung gleich mit Innovation gesetzt wird. Ja? die Frage ist natürlich, wo ist die Grenze? Wo hört Digitalisierung auf und wo fängt eigentlich echte Innovation an? Und vielleicht kannst du das so kurz erklären, was für dich da der Unterschied ist?
Mhm. Ich versuche jetzt nicht zu technisch zu werden, aber wir unterscheiden prinzipiell in Sustaining Innovation, also irgendwie das Bestehende zu verbessern und zu optimieren. Und diese explorative, transformative Innovation, wo es darum geht, wirklich neue Geschäftsfelder, Geschäftsbereiche aufzubauen. Und Digitalisierung kann beides sein. Digitalisierung kann auch neue Geschäftsmodelle machen, kann ganze Intermediäre aus deiner Handelsbeziehung, deinem Geschäftsmodell rausschneiden, aber ist oftmals eher prozessorientiert und hilft dir oftmals stärker beim Optimieren von Bestehenden. Und das ist unsere Erfahrung auf jeden Fall. Und das ist das, was die Projekte von Personen, die mit Digitalisierung verantwortet sind, in Unternehmen oftmals sind. Das heißt, ich würde den Unterschied dort machen. Also es ist für mich deswegen nicht gleichgesetzt. Digitalisierung kann dazu führen, so wie KI dazu führen kann, dass neue Geschäftsmodelle, neue Produkte gebaut werden. Aber ist prinzipiell nicht gleichzusetzen mit Innovation, weil nicht per se etwas Neues daraus entsteht.
Für mich ist es so, Innovation fragt ja, was machen wir Neues? Und die Digitalisierung fragt ja, wie machen wir das Bestehende anders? Das ist so ein bisschen so der Change. Ja.
Stimmt, das ist eine gute.
Beides ist wichtig und es gibt auch eine Studie aus Deutschland, von Mannheim, da ist rausgekommen, dass Unternehmen, die beides verbinden, gehen in ihre Digitalisierung tiefer und breiter und schaffen auch besser, schneller und Innovationen. Das ist so eine Studie, die auch erhoben worden ist. Es ist beides notwendig, aber man muss auch die Grenzen ziehen und sagen, okay, was ist das eine, was ist das andere, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz gut. Aber wenn wir im Bereich Innovation und Digitalisierung sind, müssen wir leider ein Thema besprechen. Da kommen wir nicht drum herum, der große Elefant im Raum, denn 2026 keiner vorbeikommt, die künstliche Intelligenz. Ist halt so. Aber was ich ja gelesen habe, ihr nützt ja die künstliche Intelligenz selbst, um Innovationen zu finden. Was macht ihr denn da?
Wir haben vor mittlerweile 2 Jahren für uns ein System gebaut, das heißt Foresight AI, wo wir begonnen haben, nach diesen Signalen, von denen wir vorher schon gesprochen haben, im Umfeld zu suchen und zu schauen, was gibt es denn für Chancen, aber was gibt es auch für Anzeichen an Disruption für eine Industrie, für eine Branche? Was tut sich denn da? Und ich glaube, im Aufwerfen von diesen Möglichkeiten kann man mit KI durchaus viel machen. Ja. Und da haben wir frühzeitig begonnen, ein Tool für uns selbst zu entwickeln, das auf den bestehenden Erkenntnissen und Fähigkeiten aufbaut und Neues aufwirft.
Aber macht nicht die KI das Bauchgefühl des Unternehmens dann obsolet?
Nein, auf keinen Fall, weil im Endeffekt muss das Unternehmen auch gut dahinter stehen können. Und auf einen Knopf zu drücken und ein Ergebnis ausgeworfen zu bekommen zu, hey, das sind die 3 größten Chancenfelder für dich und hier sind 4 Möglichkeiten, die du morgen starten kannst, ist nicht der Prozess, der dazu führt, dass es nachhaltig im Unternehmen verankert ist. Das heißt, es braucht einen Prozess, der die Unternehmerinnen auf diese Reise mitnimmt und der dort bei ihnen gestaltet. Und da ist natürlich dann das Bauchgefühl, was fühlt sich stimmig an für mich? Und das sind natürlich auch Menschen, die sich selbst am besten kennen natürlich auch. Ja. Die wissen, wo haben wir unsere Stärken, die das auch bewerten können, wenn ihnen die richtigen Fragen gestellt werden. Und ich denke, das ist unser Auftrag. Und deswegen ist es, nein, keinesfalls obsolet, auch wenn man die Mustererkennung von KI auf keinen Fall unterschätzen sollte.
Jetzt haben wir ja viel über KI gesprochen. Valentin, ihr habt euer Foresight AI und wir haben ja unser 1-2-3 Reifegrad Assessment, 2 selbstgebaute Werkzeuge, dieselbe Idee, erst messen, dann richtig loslegen. Und genauso für seinen ehrlichen Schritt, wenn ihr wissen wollt, wie euer digitaler Reifegradstatus derzeit ist, geht einfach auf www.digitalerreifegrad.com und dort findet ihr die Antwort. So mächtige Tools natürlich sind, am Ende braucht ihr jedes Rezept einen Koch. Du bist ja Koch und jetzt fangen wir zum Kochen an. Als Koch weißt du ja, ein Gericht steht und fällt nicht mit einer Zutat, sondern mit dem Zusammenspiel der Zutaten. Falsche Reihenfolge, falsches Timing, falsche Hitze und das beste Filet für mich definitiv zur Schuhsohle. Genauso ist es ja für mich auch ein bisschen mit Innovation. Und wir wollen uns jetzt mal 5 Zutaten ansehen, die in deinem Erfolgsrezept für das neue Standbein eigentlich nie fehlen dürfen. Lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen. Zutat 1 habe ich mich für mich gefunden, die strategische Anknüpfung. Warum scheitern eigentlich so viele Innovationsprojekte schon bei der ersten, aber der allerersten Frage, warum machen wir das überhaupt? Was glaubst du?
Ist auch unser Startpunkt. Ja. Wir starten immer bei der Ambition und bei der Strategie. Also wir schauen uns an, wie groß eigentlich die Ambition und was wünschen sich Unternehmen eigentlich genau von Innovation und was muss Innovation im Unternehmen auch leisten. Es ist ein großer Unterschied, ob wir wie bei der Wien Energie, ein Kunde von uns, für die wir neue Unternehmen bauen, ein Geschäftsfeld wegbricht. Bis 2035 gibt es das große Thema raus aus Gas. Das heißt, Gas bricht als Geschäftsfeld weg, damit sehr, sehr viel heutiger Ertrag. Und dann ist die Ambition vielleicht eine andere, als wenn ich merke, irgendwie so Jahr für Jahr wird meine Zielgruppe älter und es kommt nicht im gleichen Maß nach, dann habe ich vielleicht eine andere Ambition. Und das sich frühzeitig bewusst zu machen, was möchte ich tatsächlich mit Innovation erreichen? Also was ist so the reason to innovate? Warum machen wir es? Das ist total wichtig, weil das aus Ambition leiten sich ganz viele andere Themen ab, nämlich in welchen Bereichen möchten wir tätig sein, wie schnell müssen wir das schaffen, in welchem Zeitraum müssen wir das schaffen und welche Ressourcen müssen wir damit auch einsetzen und welche Formate wählen wir, um die Innovationen tatsächlich umzusetzen. Also ich denke, dass das sicherlich das Erste und Wichtigste ist und auch die Klarheit nicht nur für die Entscheiderinnen selbst notwendig ist, sondern auch für die Mitarbeiterinnen in der Organisation glaubhaft und präsent sein muss.
Also Zutat 1 haben wir gehabt, eben die strategische Anknüpfung. Zutat 2 hast du schon vorweggenommen, das ist die Ambition und die Zielsetzung. Da habe ich aber eine Frage, wann ist eine Ambition gesund und wann wird sie denn zur Selbstüberschätzung?
Wann ist sie gesund? Ich glaube, Ambition ist so lange gesund, solange man sich diese Ambition auch irgendwie realistischerweise leisten kann. Also wenn mein Ziel ist, in den nächsten 3 Jahren, ich bin ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, mache heute 150 Millionen Euro Umsatz, 10 Millionen Euro EBIT, dann ist die Ambition wahrscheinlich vermessen zu sagen, ich will in 3 Jahren das Gleiche aus neuen Geschäftsmodellen erwirtschaften können. Oder es gibt auf jeden Fall eine starke Korrelation zwischen den Budgets, die man aufwenden muss, um neue Geschäftsmodelle zu bauen, und dem Erwartungswert, den ein neues Geschäftsmodell hat. Das heißt, man muss halt dementsprechend viel investieren. Und wir haben ein cooles Tool, bei dem man eigentlich eine Zahl an Ambitionen reinwerfen kann. Man kann sagen, ja, ich möchte in 5 Jahren 5 Millionen Euro EBIT aus neuen Geschäftsfeldern haben. Was kostet das? Das haben wir gebaut, weil das sehr oftmals eine Frage ist, wo wir uns da fragen, ist das eine gesunde Ambition oder nicht? Da können wir dann ein bisschen einen Abgleich zumindest auf einer budgetären Seite machen. Und das andere Thema ist, je nachdem, wie weit man Innovation auch in der Organisation bearbeitbar machen möchte, muss man achtsam damit umgehen, dass sich die Organisation auch nicht überhebt. Also auch das Bestehende quasi zu sichern, ist ja auch ein wichtiger Auftrag. Und es macht gar keinen Sinn, da die Aufmerksamkeit zu 100% abzuziehen und nur auf das Neue zu setzen, wenn in Wirklichkeit noch was da ist.
Die Zutat 3 ist Governance und Prozesse. Mhm. Governance klingt ja oft nach Bürokratie. Du sagst, ohne Governance gibt es keine Exploration. Warum?
Ja. Weil so wichtige Entscheidungen wie explorative Themen ein bisschen aus dem Geschäftsalltag herausgelöst werden müssen. Man kann über Innovation nicht gleich urteilen wie über ein Wasserkraftwerk. Und das, um einen Vorstand von der KELAG zu zitieren, der gesagt hat, na, wir behandeln alles wie ein Wasserkraftwerk. Und deswegen ist es wichtig, dass man einen neuen Rahmen schafft, in dem diese zarten Pflänzchen, die man da neu pflanzt, auch überlebensfähig sind. Und da braucht es einen neuen Rahmen. Das heißt, man muss irgendwie einen Raum schaffen, wo Menschen zusammenkommen, die entscheidungsfähig sind. Das ist auch wichtig. Die müssen Investitionsentscheidungen treffen können. Diese Entscheidungen müssen gut aufbereitet sein von den Teams, die an Innovation arbeiten. Das heißt, die müssen irgendwie entlang eines Prozesses mit klaren Kriterien, was muss eine Innovation leisten in einer gewissen Phase. Und es braucht auch eine gewisse Ausbildung für diese Menschen, die dabei begleiten und diese Entscheidungen treffen sollen. Und deswegen ist Governance total wichtig, also einen Rahmen zu schaffen, wie wir über Innovation entscheiden und wie wir Entscheidungen treffen. Ohne dem geht es nicht mehr.
Die Zutat 4, die ich gefunden habe, sind die Suchfelder. Mhm. Bitte erklär mal das Konzept des Suchfelders so, dass vielleicht ein Geschäftsführer eines 80-Mann-Betriebes auch versteht, was du damit meinst.
Ich habe vorher schon ein bisschen davon erzählt, also die ein Suchfeld ist wie eine Lupe, der auf einen Bereich, auf eine Marktchance fokussiert, wo sich viele Möglichkeiten tummeln, die zu den Stärken und den Assets der Organisation passen. Das heißt, es ist, es besteht aus vielen Signalen, die man beobachtet hat und ist gematcht mit den Fähigkeiten der Organisation. Ein passendes Beispiel ist raus aus Gas bei der Wiener Energie. Also welche Geschäfte, da gibt es ganz viele Geschäftsmodelle, die da drinnen sind, aber es gibt auch einen gemeinsamen Nenner und das ist quasi diese Ambition raus aus Gas. Jetzt gerade bei dem Handwerksbetrieb, den wir vorher besprochen haben, Tischlereibetrieb, gibt es ein Suchfeld, das heißt Exterior. Die haben bislang vor allem die Innenausstattung von Yachten gemacht, weil das ein Bedürfnis war von den Kundinnen. Das sind ja immer wirklich, das sind ja die Superreichen. Also es gibt ja nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, die sich so eine Yacht leisten können. Und während in der Vergangenheit das Bedürfnis sehr oft war, in den Innenräumen quasi auch ein bisschen geschützter zu sein, ist es heute ein bisschen, geht das Leben auch bei den Superreichen wieder ein bisschen weiter nach außen. Dadurch ergeben sich neue Marktchancen. Exterior Design zum Beispiel auf Yachten. Und da gibt es aber ganz viele Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Aber eins ist klar, es passt zu der strategischen Ausrichtung der Organisation, es passt zu den Stärken der Organisation und es tummeln sich dort viele Chancen. Und während es Fokus ist und sagt, das können wir machen, kann ein Suchfeld auch Garant dafür sein, dass man nicht alles macht. Weil man kann ganz klar sagen, das sind die drei Chancenfelder, auf die wir uns stützen wollen. Und damit sagt es auch, das machen wir nicht. Und das ist genauso wichtig, weil wenn man die Ambition mal ausgesprochen hat, zu innovieren, wird man natürlich auch überflutet mit Möglichkeiten. Das ist sowohl Filter, als auch fokussetzend.
Aber es gibt ja so viele Trends, die gehypt werden. Da kommt der Unternehmer zu dir und sagt, ich habe das gelesen und ich möchte jetzt auch auf den Zug aufspringen. Passiert das nicht? Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen Trend und Hype und wirklich echte Innovation? Das ist also, was ich möchte, die Fragen stellen würde. Ja.
Ja, also wir arbeiten natürlich auch mit Trends. Ja. In dieser gesamten, also nachdem wir die internen Fähigkeiten und Stärken analysiert haben, gehen wir in diesen Bereich hinein. Wir schauen uns an, was sind Trends? Weil ein Trend ist ja oftmals ein schwaches Signal für etwas, was zukünftig größer wird. Und da muss man ganz, ganz achtsam sein und bewerten, ist es etwas, was sich auf unser Geschäftsmodell übertragen lässt? Ist es etwas, was Substanz hat? Ist es etwas, was auch für uns beobachtbar ist? Wird da was draus? Das heißt, wir beschäftigen uns ganz viel mit Trends, aber aus einem Trend zu sagen, okay, das machen wir nicht. Wir schauen uns an, passt er zu uns, passt er zu den Fähigkeiten, die wir haben und ist er dadurch für uns relevant?
Genau. Okay. Gut, die fünfte Zutat ist die Messbarkeit, die messbare Umsetzung. Wie sehen eigentlich die KPIs für etwas aus, wo es noch gar kein Standbein gibt? Wie geht es dann das Thema ran?
Es gibt eine eigene Disziplin in der Innovation, die heißt Innovation Accounting, also Innovationsbuchhaltung. Und die beschäftigt sich nur damit, wie misst man Erfolg, solange der Umsatz bei Null steht. Und alle anderen typischen Parameter und KPIs, die man so im Bestandsgeschäft quasi heranzieht, irgendwie nicht tauglich sind. In einer frühen Phase ist das Allerwichtigste oder in einer frühen Phase versuchen wir immer Lernen zur einen messbaren Kennzahl zu machen. Also wir wollen unseren Erfolg, den wir im Innovieren haben, über schnelles Lernen ausdrücken. Das ist etwas, was vor allem in den frühen Phasen, in den Anfängen von Innovationsprozessen ganz wichtig ist, weil wenn du sofort irgendwelche per Nutzer KPIs aufstellst, dann bist du sehr schnell dort, dass Validieren oder Invalidieren eine Qualität bekommt. Dann wird es nämlich nicht gut, wenn du invalidierst. Und deswegen versuchen wir am Anfang, vor allem im Aufsetzen des Mindsets, darauf zu achten, dass es immer ums Lernen geht. Es ist ganz zentral, dass wir schnell lernen und dann kann auch das Schlechte lernen, und Anführungszeichen, nämlich dann zu lernen, na so funktioniert es nicht, als Erfolg gewertet werden. Und sonst, in ein bisschen späteren Phasen, kommt es natürlich sehr stark auf die Annahme oder die Hypothese ab, die man testen möchte, was man genau jetzt validieren möchte. Also möchte man herausfinden, wie hoch die Zahlungsbereitschaft ist, möchte man herausfinden, wie hoch die Retention ist. Das sind sicherlich wichtige KPIs dann in der Wünschbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit von einem Geschäftsmodell. Aber da muss man dann einfach sehr genau darauf achten, was ist der Case und was möchte man genau messen.
Jetzt müssen wir diese fünf Zutaten irgendwie zueinander bringen, damit da ein gutes Gericht entsteht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt ja da auch ein Drei-Phasen-Modell, wo, glaube ich, diese fünf Zutaten dann reinpassen. Ne? Wie schaut das aus?
Der wichtigste Schritt 1 ist das Legen des Fundaments, wo wir uns genau mit dem Thema Strategie und Zielbild beschäftigen. Dabei arbeiten wir quasi das Warum. Warum machen wir es eigentlich? Wir arbeiten das Wie, also entlang welches Prozesses, mit welcher Governance. Und genau, das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt schauen wir uns dann genau diese Chancenfelder an, diese Suchfelder nennen wir sie, wo wir interne Analyse machen, externe Analyse und dann zusammenführen diese beiden Stärken und uns anschauen, okay, das sind die fünf größten Chancenfelder und in jedem Chancenfeld haben wir dann auf jeden Fall schon 10, 20, 30 Opportunities, konkrete Umsetzungschancen identifiziert, mit denen wir losstarten könnten. Und das Losstarten ist dann quasi der dritte Schritt. Also das ist dann das, wo unsere handwerklichen Fähigkeiten, würde ich sagen, am stärksten zum Tragen kommen, wo wir dann selbst eben auch als Gründer in die Umsetzung gehen, weil die Fähigkeiten, die es dazu braucht, diese neuen Chancen zu heben, nicht immer im ausreichenden Maß in den Organisationen vorhanden sind. Und deswegen springen wir da quasi ein und sind der Anglizismus dafür wäre Venture Builder. Wir bauen diese neuen Standbeine noch tatsächlich als Unternehmerinnen für unsere Kundinnen auf.
Aber ihr habt ja auch, setzt es sehr stark auch auf das Entrepreneurship. Ihr macht Innovatoren aus den eigenen Leuten und kauft ja keine Experten ein. Ja, das ist ein Riesenthema. Warum sind eigentlich die eigenen Mitarbeiter oft die besseren Gründer für das neue Standbein, als man kann ja die Experten auch einkaufen um viel Kohle? Warum ist das so?
Es ist gar nicht immer so. Ja. Ich glaube, man muss sich sehr genau anschauen, was ist die Ambition. Also ich glaube, dass Intrapreneurship besonders gut funktioniert, wenn man etwas bearbeiten möchte, was recht nah am Kern ist. Also wenn man irgendwie eine Chance aufgetan hat, die so nahe an dem Wissen von heute zu Hause ist oder so davon profitiert, bestehende Fähigkeiten in der Organisation zu hebeln, dann macht es Sinn, mit Leuten zu arbeiten, die nah am Kern, die aus der Organisation selbst kommen und die dann entweder begleitend zu unterstützen in der Rolle von The Venture oder wirklich ein Programm zu bauen, wo wir sie befähigen, selbst diesen Weg zu gehen. Wenn wir aber die Ambition haben, ein bisschen weiter wegzugehen vom Kern und uns von dort entfernen, dann passiert eines, je weiter wir weggehen, desto bunter sind Zielgruppen, desto weniger Wissen zu diesen Zielgruppen ist in der Organisation vorhanden, desto eher ändern sich Geschäftsmodelle und aus dieser Kombination veränderte Zielgruppen, veränderte Geschäftsmodelle und Angebote entsteht hohe Unsicherheit. Und die Menschen, die heute in diesen Organisationen arbeiten, sind ja nicht umsonst dort, die sind geholt worden, weil sie gut darin sind, das Bestehende gut zu verarbeiten, gut darin sind, in hoher Qualität mit wenigen Fehlern zu arbeiten und die sind dann oftmals von dieser Unsicherheit ein bisschen überfordert. Und da braucht es dann wirklich Menschen, die halt einfach sehr stark unternehmerisch denken, die gut darin sind, Muster zu erkennen, Chancen zu erkennen und die auch schon gewappnet sind mit vielen Geschichten und Analogien, über die sie lernen konnten.
Du hast schon einige Kunden angeschnitten, aber gibt es irgendwie einen Case, den du wirklich am häufigsten erzählst, wo du sagst, okay, wenn dich jemand fragt, was macht Venture, gibt es einen Case, den du uns auch eventuell heute mitteilen könntest?
Ich erzähle generell einfach viel über die Arbeit, weil das, was wir tun, irgendwo spannend ist und viele meine Freunde einfach up-to-date bleiben wollen. Das heißt, ich hoffe, ich erzähle immer wieder unterschiedliche Cases. Aber ich glaube, was ich auf jeden Fall stark mitbegleitet habe, war ein Venture, das wir für die Otterkringer Brauerei aufgebaut haben oder eigentlich war es für die Otterkringer Getränke AG, es war dann vor allem in der Brauerei angesiedelt. Und es war Ed Twater, ist wie eine Art Parfum fürs Wasser, so eine Konkurrenz zu Herb und Waterdrop, wo man so kleine Fläschchen hatte, wo man Aromen natürliche Aromen sich ins Wasser geben konnte und man hat das Gefühl, wow, das riecht irrsinnig intensiv und dadurch bildet man sich selbst auch Geschmack ein und sollte den Menschen dabei helfen, mehr Wasser zu trinken oder Wasser auch einfach stärker genießen zu können. Auch dort haben wir es nicht gemacht, weil es ein Trend war oder weil es halt Waterdrop gab, sondern wir haben gesehen, dass also ein Teil der Unternehmensgruppe ist Veslauer. Die verkaufen heute sehr erfolgreich noch immer Mineralwasser. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Sprudler, also SodaStream zum Beispiel, in österreichischen und deutschen Haushalten massiv an Bedeutung gewinnen. 20% aller Haushalte haben mittlerweile einen SodaStreamer und es wird dadurch natürlich perspektivisch auch einfach viel weniger Mineralwasser getrunken oder nach Hause getragen. Also die Frage war, wie kann man diesen Trend oder diesen Marktshift nutzen, um mit neuen Geschäftsmodellen zu punkten. Und eines dieser Suchfelder war dann so Tapping into Water, also was kann man im Wasserbereich machen und was kann man auch machen, was kann es für die Brauerei auch für neue Standbeine geben, wenn der Bierkonsum massiv zurückgeht, wenn die neue Generation, die Sober Generation, immer weniger Alkohol trinkt, was für neue Standbeine kann es da geben? Und da war das ein vielversprechendes. Und ich glaube, von dem habe ich sehr oft erzählt.
Und es funktioniert?
Ja, es hat aus meiner Sicht hervorragend funktioniert. Wir haben sehr schnell gute Erfolge gefeiert. Wir haben in weniger als 6 Monaten von Idee es bis in den Markt geschafft mit einem physischen Produkt, inklusive Rezepturenentwicklung, inklusive Product-Zeug. Im Endeffekt haben wir am Anfang sehr gute Erfolge feiern können und haben dann aber diesen Prozess von, wir haben es auf 1 gebracht und wir müssen jetzt irgendwie damit in die Skalierung gehen und auch damit das Projekt auch übergeben. Das war dann nicht besonders glücklich. Also wir waren in der Auswahl von dem Schlüsselpersonal dort nicht besonders glücklich und im Endeffekt haben wir die Erfolge, die wir in diesen ersten Phasen beweisen konnten, dann nicht mehr so repliziert bekommen in weiterer Folge und dann hat auch die Investitionsbereitschaft war dann nicht mehr da. Wir haben uns nur kurz überlegt, wie kann man es trotzdem noch weitermachen, aber im Endeffekt ist das nicht zum Erfolg geworden. Und alles klar. Genau. Und das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man, je weiter man weggeht vom Kern, desto wichtiger ist es, dass man nicht auf dieses eine Thema setzt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch, wo ich in den letzten Jahren auch sicherlich in meiner Rolle viel klarer geworden bin, dass ich das nicht mehr zulasse. Also wir machen halt keine Projekte, wo wir nur eine Chance haben, weil auch wenn wir unsere Arbeit perfekt machen, wir können nie Erfolg garantieren. Wir können garantieren, dass wir auf dem Weg keine Ressourcen verschwenden, dass wir, wenn die Unsicherheit hoch ist, unser Risiko, unser Investment möglichst klein gestalten, möglichst schnell testen und erst dann beginnen zu investieren, wenn wir mehr Sicherheit über das Geschäftsmodell gefunden haben. Das ist das Versprechen, das wir haben. Und trotzdem können wir so früher scheitern manchmal mit Dingen, aber wir können nicht bei jeder Chance, die sich im hohen Unsicherheitsfeld bewegt, Erfolg versprechen. Also wir müssen mit einem Portfolio arbeiten. Wir können nicht mit einer Sache erfolgreich sein, sondern wir brauchen im Schnitt 5.
Gut, wir bei 123 Consulting arbeiten ja mit dem digitalen Reifegradmodell in 13 Dimensionen. Das haben wir auf 4 programmatische Felder verdichtet, Strategie, Prozesse, Systeme und Ressourcen. Und ganz konkret für dich als Hörer oder Hörerin, wenn du wissen willst, wo dein Unternehmen genau bei diesen 4 Feldern steht, also Strategie, Prozesse, Systeme und Ressourcen, alles dazu findest du auf unserer Webseite www.digitalerreifegrad.com. Die 4 Felder Strategie, Prozesse, Systeme und Ressourcen, was glaubst du, was wird am ehesten unterschätzt beim Mittelstand, auch im Bereich Innovation?
Ich denke, Strategie. Ich glaube, dass sehr viel ohne Strategie abläuft. Ich glaube, dass sehr viel opportunistisch abläuft, weil es oftmals so war. Und dass für das nachhaltige Aufbauen von neuen Standbeinen eben dieser Opportunismus nicht mehr funktioniert. Und ich denke, das ist sicherlich das Thema, wo wir am Anfang auch den meisten Impact haben können.
Okay. Wir haben jetzt viel gesprochen über das Aufbauen. Reden wir mal über das Loslassen. Du hast ja selbst im Endeffekt was Erfolgreiches losgelassen. 2023, wir haben es beim Intro gehört, hast du ja sozusagen dich von den Burgermachern zurückgezogen, verabschiedet. Du hast wirklich ein sozusagen ein laufendes, geliebtes Geschäft abgegeben. Woran hast du denn gemerkt, dass es Zeit für dich ist, damit aufzuhören? Was kannst du da einem Mittelständler mitgeben? Welche Skills, wo er sagt, okay, jetzt ist Zeit, da auch da loszulassen?
In dem Fall wurde mir das Loslassen sehr leicht gemacht. Es ist so, dass wir die Burgermacher zu dritt gegründet haben und der Geschäftsführer und Küchenchef, der Franz, hat sich im Endeffekt gewünscht, das mit seiner Frau gemeinsam weitermachen zu können. Und das hat er sich redlich verdient. Und gleichzeitig war es auch so, dass ein weiterer oder es waren dann im Endeffekt noch zwei weitere Beteiligte, unserem langjährigen Restaurantleiter, der nach einem schweren Unfall das nicht mehr machen konnte, das lange Stehen und das Arbeiten in der Gastro, und ein zweiter, der irgendwie gemerkt hat, auch für ihn ist dieses als operative Arbeiten in der Gastro hat ein Ablaufdatum, und so hat es sich dann einfach extrem gut ergeben. Für mich ist es schon so, dass ein bisschen Wehmut mitspielt. Also ich bin einfach schon, ich hab diese Frage nach der Rolle oder Identität, ja, ich fühle mich sehr als Gastronom. Mhm. Und oder Gastronom eben gerade nicht, ich fühle mich sehr als Koch. Und mir ist die Gastro einfach extrem nah, und es war schon wehmütig, und es war aber die richtige Entscheidung, und das hat sich abgezeichnet. In dem Fall wurde es mir aber sehr leicht gemacht. Also ich weiß gar nicht, ob ich da ein gutes Vorbild sein kann.
Ja, du kannst zumindest deine Erfahrung mit den Unternehmern auch mitgeben. Das ist der große Vorteil. Genau. Gut. Kommen wir nun zu unseren 1-2-3-C-Fragen. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwort, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. 1, 2, 3. Heute drehen wir uns bewusst ein bisschen weg vom Geschäft. Und wir kommen zur ersten Frage. Mir fällt eines an dir sofort auf, du strahlst extreme Ruhe aus, die in unserer hektischen Innovationswelt schon fast exotisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn die eine Quelle dieser Gelassenheit, die Küche, das Scheitern oder einfach das Leben? Was ist die eine Quelle für dich?
Sport.
Sport.
Sport, okay. Ja.
Cool. Zweite Frage. Du bist mit Leib und Seele Koch, haben wir ja schon öfters gehört heute. Nenn mir zwei Dinge, die du am Herd gelernt hast und die dir heute im Umgang mit Menschen mehr bringen als jedes Strategieseminar.
2. Klarheit in dem, was du willst, vor allem in High-Stress-Situations.
Und das Zweite?
Und das Zweite ist, es kann nur gemeinsam funktionieren und nur mit gegenseitiger Wertschätzung.
Cool. Dritte Frage. Ganz persönlich zum Schluss, 3 Zutaten, ohne die dein Leben nicht funktioniert. Eine zum Arbeiten, eine zum Runterkommen und eine, die dich einfach glücklich macht.
3. Zum Arbeiten würde ich sagen, dass es die Menschen sind, mit denen ich umgeben bin jeden Tag. Ich bin einer bei uns auch der Mitarbeiter, die eigentlich so gut wie jeden Tag im Office sind. Ich brauche das als Energie. Und ich brauche Menschen um mich, mit denen ich arbeite.
Das ist die Kochgeschichte,
kann.
Oder?
Wahrscheinlich.
Man kann ja auch
wahrscheinlich.
Kein Homeoffice machen als Koch.
Gibt es kein Homeoffice? ich glaube, das ist das eine. Zum Runterkommen, wie gesagt, mein absolutes Stressventil ist auf jeden Fall Bewegung. Ist Bewegung. Ich gehe sehr oft zu Fuß nach Hause, oder ich fahre mit dem Radl. Ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig geworden ist, mein Arbeitsweg. Und sonst ist es Sport. Ich gehe einmal in der Woche Fußball spielen, das ist mir heilig. Da bin ich auch immer um sharp 18 Uhr raus aus der Tür. Da muss viel passieren, dass das geändert wird. Am Freitag spiele ich Beachvolleyball. Und das ist wirklich, da merke ich, dass ich danach einfach entspannt bin. Und zum Genießen, ich koche sehr gern. Ich gehe sehr gern essen. Ich versuche sehr, sehr viele unterschiedliche Lokale aus, am liebsten mit meiner Frau. Und genau. Und wenn ich koche, dann mache ich es meistens allein. Da sind wir nicht besonders kompatibel in der Küche. Meine Frau mag das nicht so gern, wenn ich da großartige Tipps für sie habe. Und oder ich bringe es nicht richtig rüber vielleicht.
Ja, kein Problem. Super, vielen Dank, Valentin, für das Gespräch. Ich nehme drei Sachen mit. Erstens, Erfolg im Bestehenden ist kein Garant für Erfolg in neuen Themen. Wer das verinnerlicht, hat schon halb gewonnen. Das ist der erste. Zweitens, Innovation hat ein Rezept, aber es funktioniert nur dann, wenn die Reihenfolge auch stimmt und es mit echten Zutaten im Endeffekt sozusagen zubereitet wird, statt Hochglanzfolien. Und drittens, das ist ja auch ein Kern in unserem 1-2-3-C-Thema, im Mittelstand braucht es nicht das größte Budget, sondern Klarheit, hast du auch kurz angesprochen, darüber, wo man wirklich steht. Und genau das setzt ihr in eurer Innovation an und wir genauso in der digitalen Transformation. Danke für das Gespräch, danke für deine Ehrlichkeit, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank dir, Harald.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr mehr über Valentin Aschermann erfahren wollt, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn und schaut bei der Venturi vorbei, dem Innovationspartner aus Wien für den deutschsprachigen Mittelstand. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und wer es für sein eigenes Unternehmen genau wissen will, macht doch unseren kostenlosen Check auf digitalerreifegrad.com. Am Ende habt ihr dann wirklich ein ehrliches Bild, wo ihr digital steht. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den 1-2-3-C Podcast auf Spotify, Apple Podcast und YouTube und lasst uns eine Bewertung da. Und schickt sie der Person vielleicht, die ihr gerade vor Augen habt, wenn ihr an Innovation im Mittelstand denkt. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt ehrlich. Digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 1-2-3-C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.